SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. Es ist ein legendäres Werk der 80er Jahre, Paul Austers New York Trilogie. Drei scheinbare Kriminalromane, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Jetzt wurden die letzten beiden Teile dieser verworrenen Trilogie ins scheinbar so geradlinige Medium Comic übersetzt, 30 Jahre nach dem ersten Versuch. Wir klären, ob Paul Austers Rätselhaftigkeit auch als Comic begeistert. Ebenfalls überfällig ist dieses Projekt, eine ukrainische Bibliothek mit Klassikern, die noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Der Wallstein Verlag startet jetzt eine solche Reihe. Wir sprechen mit der Herausgeberin und Autorin Tanja Maljatschuk. Jetzt aber erstmal etwas Musik vom neuen Album der jungen britischen Rockerinnen von der Band The Last Dinner Party. Count the Ways heißt dieser Song. Die New York-Trilogie hat Paul Auster weltberühmt gemacht. In den 1980er Jahren hat er drei etwas andere Detektivgeschichten vorgelegt. Statt aus Glas, Schlagschatten und hinter verschlossenen Türen. 17 Verlage hatten die rätselhaften und doch etwas düsteren Geschichten abgelehnt. Vielleicht, weil sie sich nicht wie eine Fortsetzung entwickeln, sondern abgeschlossene Stories erzählen, die am Ende dann doch wieder einen inneren Zusammenhang aufweisen. Kein leichter Stoff. Umso überraschender ist es, dass sich die zwei Comic-Künstler Paul Karasik und David Mazzucchelli daran gemacht haben, den ersten Teil von Paul Austers Trilogie Stadt aus Glas in einen Comic umzusetzen. Das war 1994. Und 30 Jahre hat das gedauert, bis die komplette Trilogie als Comic vorliegt. Gerade ist sie in Deutschland bei Reprodukt erschienen. Treibende Kraft hinter diesem Mammutprojekt ist Paul Karasik. Er habe sich selbst wie eine Figur aus Paul Austers Roman gefühlt. Das hat er meiner Kollegin Silke Arning erzählt. Sie stellt uns die Comic-Trilogie vor.
Manchmal kann die Wirklichkeit ganz schön unheimlich sein. Oder um es mit Daniel Quinn, dem Krimi-Autor und Helden aus Paul Austers erstem Teil der New York-Trilogie Stadt aus Glas zu sagen, nichts ist wirklich außer dem Zufall. Ein Zufall oder vielleicht doch die Vorhersehung hat am Ende eines der herausforderndsten Comic-Projekte auf den Weg gebracht. Und es beginnt damit, dass der Cartoonist Paul Karasik in den 1980er Jahren an einer Schule in Brooklyn Kunst unterrichtet. Einer seiner Studenten ist der Sohn von Schriftsteller Paul Auster.
I knew he was a writer, and so I read the New York Trilogy in preparation for his parent conference, because I thought I should read his book and maybe I can flatter him. I've read your book, your son is wonderful, this sort of thing.
Er habe gewusst, dass Auster Schriftsteller war und daraufhin die New York Trilogie gelesen, als Vorbereitung für die Elternsprechstunde, um Auster ein wenig zu schmeicheln nach dem Motto, oh, ich habe ihr Buch gelesen, ihr Sohn ist großartig, sowas in der Art. Aber am Ende hätten sie überhaupt nicht über den Roman gesprochen, erzählt Paul Karasik, der sich zu diesem Zeitpunkt allerdings schon ein paar erste Skizzen zum Roman notiert hatte. 10 Jahre sollten diese Notizen in der Schublade liegen, bis sich plötzlich ein anderer, berühmter Comic-Autor und befreundeter Kollege, nämlich Art Spiegelman, bei Paul Karasik meldet.
We're talking and he says,
Wir unterhielten uns und er sagte, ich helfe einem New Yorker Verlag, zeitgenössische Noir-Literatur in Comics zu adaptieren. Und das erste Buch, das wir ausgewählt haben, ist sehr schwierig. Mehrere Künstler haben es versucht, aber es sieht nicht so aus, als ob es machbar wäre. Aber es hat gewisse formale Aspekte und ich weiß, dass dich so etwas interessiert. Und ich sagte, okay, was ist das für ein Buch? Und er sagte, City of Glass von Paul Auster. Und ich sagte, oh, ich habe schon vor 10 Jahren damit angefangen. So ist es passiert. Es ist ein Projekt, bei dem ich keine Wahl hatte. Der Zufall, die Umstände haben mich ausgewählt. Genau wie bei einer Figur in Paul Austers Roman.
Und mit einem ebenso schicksalshaften Anruf beginnt auch die Graphic Novel Stadt aus Glas. Mitten in der Nacht wird der Krimiautor Daniel Quinn aus dem Bett geklingelt. Der Anrufer hält Quinn fälschlicherweise für den Privatdetektiv Paul Auster und bittet ihn um Hilfe. Quinn, der nach dem Tod von Frau und Kind selbst in einer schweren Existenzkrise steckt, lässt sich darauf ein und trifft am nächsten Tag auf einen offensichtlich verwirrten jungen Mann, der Opfer eines brutalen Experiments wurde. Sein eigener Vater, ein krankhaft besessener Sprachprofessor, hatte den Sohn als kleines Kind jahrelang in einem dunklen Raum weggeschlossen, um Forschungen zur Ursprache der Menschen anstellen zu können. Für dieses Kaspar-Hauser-Motiv, den Verlust der Sprache, der eigenen Identität, haben die beiden Comic-Illustratoren Paul Karasik und David Mazzucchelli ebenso grandiose wie zugleich beklemmende Bilder gefunden. Im Sessel sitzend erzählt der junge Mann von seinem Martyrium als Kind. Dabei geht der Hinweisstrich der Sprechblase auf Kamerafahrt. Zunächst durch den Mund, dann durch den Schlund, um immer tiefer durch einen Strudel im Nichts zu versinken, neu aufzutauchen als Teil biblischer Erzählungen. Die babylonische Sprachverwirrung findet hier ihre Entsprechung in den New Yorker Häuserfassaden, die sich immer wieder in sehr dynamische Labyrinthe verwandeln oder ganz auflösen. Diese Bilder, die sämtlich in Schwarz-Weiß gehalten sind, variieren beständig in Größe und Form, in Stil und Anmutung. Der Strich wechselt von geschwungenen, weichen Linien zu kantigen, harten Strichen, die zeitweise zu Piktogrammen erstarren. Die innere Verwüstung des Menschen, die seelische Zerrissenheit der Großstädter finden hier ihren kongenialen Ausdruck. Besonders dramatisch verändert sich die Ästhetik im zweiten Band der New York-Trilogie Schlagschatten, den Paul Karasik diesmal mit Comicautor Lorenzo Mattotti umgesetzt hat. Das Layout erinnert an eine Bildergeschichte. Eine große Zeichnung pro Seite, ohne Sprechblasen, darunter sehr viel erzählender Text. Wieder eine Detektivgeschichte, in der ein Mann namens Blue den Auftrag von White bekommt, Black zu beobachten. Ein recht ereignisloser Job, weil Black die ganze Zeit über unbeweglich an seinem Schreibtisch sitzt und liest. Die Illustrationen in dieser Geschichte gleichen erstarrten Momentaufnahmen. Großflächig schraffierte Zeichnungen in grau bis dunkelschwarz, auf denen sich Black und Blue teilweise wie überdimensionierte Puppen abheben. Doch dann plötzlich wechselt das Layout. Das eine große Bild zerfällt in eine klassische Comic-Streifenerzählung. Es kommt mehr Dynamik ins Spiel. Der Formatwechsel reagiert auf ein wesentliches Motiv des Romans, auf die Natur des Lesens, erklärt Comic-Künstler Paul Karasik.
Wir haben das Format geändert. Das Gehirn des Lesers soll ein wenig jonglieren. Die Idee ist, die Veränderungen im Layout zwingen den Leser, die Art und Weise, wie er ein Buch liest, vielleicht bewusst oder eher unbewusst, neu zu bewerten. So wie die Figur im Buch lernen muss, wie man einen Text liest, wie man die Bedeutung vom Inhalt erschließt.
And how to divine meaning from content.
Der Wechsel zwischen verschiedenen Formaten und Größen, zwischen Bildsprache und unterschiedlicher Ästhetik erreicht mit dem dritten Band, Hinter verschlossenen Türen, den Paul Karasik allein verantwortet, noch einmal ein ganz neues Level. Das ist faszinierend, seltsam, ausdrucksstark und anspruchsvoll. Und auch wenn seit der Veröffentlichung der Comic-Adaption des ersten Bandes inzwischen 30 Jahre vergangen sind, sind die Fragen nach Identität, Orientierung und nach dem, was Menschsein ausmacht, heute vielleicht aktueller denn je. Die Comic-Version macht die rätselhaften Verstrickungen, die Paul Auster in seiner New York-Trilogie knüpft, auf solch eindrückliche Art sichtbar, dass schmerzhaft klar wird, die Sehnsucht nach Sicherheit im Leben ist vor allem eine trügerische.
Silke Arning über Paul Austers New York-Trilogie, die es jetzt auch als Comic-Version gibt, die ist im Comic-Verlag Reprodukt erschienen. Und jetzt hören wir hier im Lesenswert-Magazin Sophie Auster, das ist die Tochter von Paul Auster, sie Sängerin und Songwriterin, Dollar Man heißt dieser Song von ihr.
He said, baby doll, roll your stockings down. Trust him or believe. He's a real big man, the kind of man you don't understand. But I've been a fox in the woods for far too long, I know. Yeah, I've been a fox in the woods.
In der Ukraine muss ein Schriftsteller erst sterben, bevor über ihn gesprochen wird. Das hat die ukrainische Autorin Lesya Ukrainka im Scherz gesagt, aber sie hatte leider damit recht, zumindest was sie persönlich angeht. Zu ihren Lebzeiten, da wurde sie zwar verehrt, aber wenig gelesen. Als sie dann starb, da begleitete eine Menschenmenge ihren Sarg durch ganz Kiew. 1913 war das. Heute gilt Lesya Ukrainka als eine der bedeutendsten ukrainischen Autorinnen des 19. Jahrhunderts. Sie schrieb nicht nur auf Ukrainisch, zu einer Zeit, in der das verboten war. Sie übersetzte Werke von Heinrich Heine und Shakespeare und sie ärgerte sich über die ewig weiblichen Frauenfiguren bei Goethe. Sie selbst schrieb Gedichte, Theaterstücke und Erzählungen in einer sehr klaren und präzisen Sprache. In der Ukraine kennt heute quasi jedes Kind ein Gedicht von Lesya Ukrainka, während sie in Deutschland eine große Unbekannte ist. Das liegt daran, dass kaum etwas von ihr ins Deutsche übersetzt ist. Jetzt aber, man muss fast schon sagen, endlich gibt es einen Verlag, der das ändern möchte, nämlich der Wallstein Verlag mit seiner ukrainischen Bibliothek. Dort erscheinen ukrainische Klassiker wie Lesya Ukrainka oder Taras Schewtschenko in moderner deutscher Übersetzung. Eine der Herausgeberinnen, das ist Tanja Maljatschuk, mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Maljatschuk, Sie sind Autorin, Sie leben in Wien, aber geboren sind Sie in der Ukraine, in Ivano-Frankivsk. Wie sind Sie mit Lesya Ukrainka in Berührung gekommen? War das auch Schullektüre bei Ihnen?
Ja klar, in der Schule haben wir sehr früh Lesya Ukrainka lernen müssen, ihre Theaterstücke, ihre Gedichte, viele kenne ich auch auswendig. Nicht alle mag ich, muss ich auch sagen. Ich finde sie viel stärker als Prosa-Autoren oder eben Theaterstücke-Autoren. Aber die Gedichte sind so populär geworden, obwohl sie sie sehr früh auch geschrieben hat, als sie zum Teil 9 Jahre alt war. Aber im deutschsprachigen Raum kennen sie keiner oder hat keiner gekannt und das hat mich immer erstaunt und immer war ich auch ein bisschen empört diesbezüglich. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine dachte ich mir, es muss endlich geändert werden. Denn das, diese Unwesenheit der Ukraine und ukrainische Kultur in der Wahrnehmung der Westler sozusagen, passt sehr gut in diese russische Propaganda, dass die Ukraine keine Kultur hat, ihre Literatur ist sehr marginalisiert worden. Also das war für mich plötzlich eine Richtung, wo ich mir dachte, ich als also diejenige, die schon sehr lange im deutschsprachigen Raum lebt und ein bisschen sich auskennt mit Literatur, die aber selbst nicht schreiben kann wegen dem Krieg, kann ich etwas Nützlicheres machen und eben dieses Projekt starten, die ukrainische Bibliothek. Und es fanden sich dann sofort sehr viele genauso Verrückten wie ich, wie zum Beispiel die Übersetzerin und Grenzgängerin, würde ich sagen, Claudia Datte, die dann auch sofort gesagt hat, ja, wenn nicht jetzt, dann wann? Und so haben wir fast 3 Jahre gearbeitet an dem Projekt und jetzt kommen die beiden ersten Bände bei Wallstein Verlag und als ich die Bücher in die Hand genommen habe, habe ich geweint, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie auf meine eigenen Bücher so gewartet wie auf diese 2, die sehr schön geworden sind. Und Lesya Ukrainka habe ich herausgegeben und ein komischer Zusammenfall ist, dass sie im Jahr, als sie gestorben ist, war 42 und genau so viele Jahre habe ich jetzt, als ich sie herausgegeben habe.
Ah, okay, das ist natürlich ein interessanter Zufall und ich finde das Erste, was einem auffällt, ist, vielleicht auch für Leute, die kein Ukrainisch verstehen, ist dieser Künstlername, den sie hat. Also Lesya ist der Vorname und Ukrainka quasi als Nachname. Das bedeutet auf Deutsch Lesya die Ukrainerin. Dabei war sie aber eine sehr europäische Person. Ich habe schon gesagt, sie hat Heinrich Heine und Shakespeare übersetzt. Sie hat 9 Sprachen gesprochen. Sie ist durch Europa gereist. Warum so ein patriotischer Künstlername?
Es ist schon ein bisschen, also klingt für unsere Ohren veraltet, viel zu patriotisch. Für die Ukrainer war das aber ein Heldentat, würde ich sagen. Sie hat diesen Namen bekommen von ihrer Mutter. Mit 9 hat sie erste Gedichte herausgegeben und ihre Mutter hat sie dann so genannt in dieser Zeitschrift, Lesja Ukrainka. Sie hat praktisch diesen Namen gefunden, also erfunden, und dann hat aber Lesja Ukrainka nie wirklich ihn geändert. Sie konnte natürlich mit ihrem wahren Namen Larissa Kosach dann auftreten irgendwann, aber sie hat das nie gemacht. Und ich glaube, es war Doppelbedeutung steckt sich hinter dieser Entscheidung. Erstens, obwohl sie aus einer adeligen Familie kam, also ihre Familie war wohlhabend, einer der wenigen, die auch ukrainisch gesprochen haben in ihrem Alltag in Kiew. Also der Rest war total russifiziert und die ukrainische Sprache, die damals verboten war, sprachen nur Bauer, also die auch nicht wirklich ausgebildet waren. Hätte sie zum Beispiel die russische Sprache gewählt, wie viele ihre Kolleginnen und Kollegen gemacht haben damals, und sich zur Metropole quasi bekannt, dann hätten wir wahrscheinlich hier in Deutschland viel mehr über sie gehört. Stattdessen hat sie eben diese seltsame Sprache, die nicht einmal ein Wörterbuch damals hatte, die auch verboten war in der Zeit, gewählt. Und sie wollte eben sagen, ich bin einer von euch. Ich glaube, die zweite Botschaft von diesem Namen ist, richtet sich an das Imperium. Also du wirst mich mit diesem Namen nicht haben.
An das russische also Ukrainka, Imperium, ja.
Genau. Also mit Ukrainka würde sie nie eine bekannte russische Autorin werden, das ist ja klar.
Ja, es hat ja auch zu Repressalien geführt. Also 1907, da wurde sie zusammen mit der ukrainischen Intelligenzia in Kiew verhaftet für eine Nacht. Also es waren wirklich schwierige Umstände, unter denen sie auch geschrieben hat. Sie, Frau Maljatschuk, haben jetzt 7 Erzählungen von Lesja Ukrainka ausgesucht. Wie haben Sie denn diese Auswahl getroffen? Weil Lesja Ukrainkas Gesamtwerk hat in der Ukraine 14 Bände. Ich stelle mir das nicht einfach vor, da 7 Erzählungen auszuwählen.
Ja, das war keine einfache Arbeit. Sie hat auch Theaterstücke geschrieben, wie gesagt, und sie hielt auch diese Theaterstücke für viel wichtiger. Das war die hohe Literatur, das war die hohe Kunst in ihren Augen. Ihre Prosa, die ich immer schon sehr mochte, hat sie wenig Achtung geschenkt und hat immer gesagt, dass, also sie hat Erzählungen geschrieben, als sie schon überhaupt keine Kraft mehr hatte, etwas anderes zu machen, weil sie ja ihr ganzes Leben auch schwer krank war. Dabei sind diese Erzählungen meiner Meinung nach sehr schön. Sie gehören nicht mehr dem 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Es ist Frühmoderne. Sie sind sehr feinsinnig, sehr intellektuell tief, beobachtungsreich.
Lassen Sie uns doch mal auf die Themen ihrer Erzählungen gucken. Also was ja auffällt, ist, dass sie sich für Frauenfiguren interessiert, für unterschiedliche Frauenfiguren. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, die heißt Freundschaft. Da kommt ein Bauernmädchen vor, das von seiner Mutter geschlagen wird, und ihre deutlich besser gestellte Freundin, die möchte das verhindern. Und diese Freundschaft aber, diese Titelgebende, die verändert sich im Laufe dieser Erzählung. Die beiden Mädchen entwickeln sich quasi auseinander. Was für ein Frauenbild zeichnet Lesja Ukrainka? War sie eine feministische Autorin?
Ja, sie war feministische Autorin auf jeden Fall. Auch nur deshalb, dass sie ausschließlich über die Frauen geschrieben hat. Also sie hat sehr wenige Männerfiguren, nur in Theaterstücken vielleicht. Und auch sie sind meiner Meinung nach irgendwie ihre Projektionen trotzdem. Und wir haben in europäischer Literatur in jener Zeit nicht so viele Autorinnen, die über Frauen geschrieben haben, seien wir ehrlich. Allein das ist eine große Leistung, die Lesja Ukrainka gemacht hat, dass sie eben von der Perspektive einer Frau geschrieben hat, über die Gewalt, dass die Frauen in jener Zeit erlebt haben. Sie hat in einer kleinen Erzählung zum Beispiel die Stadt der Trauer, wo es um eine Irrenanstalt geht, wo sie auch die Frauen, die dort leben müssen, beschreibt und ihren Wahnsinn, wie das sich äußerlich auswirkt, und mit großer Empathie beschreibt sie diese Frauen. Also das ist unglaublich neu für jene Zeit. Sie hat sich sehr für Psychoanalyse auch interessiert, also für Psyche, muss ich sagen. Ich bin nicht sicher, ob sie Sigmund Freud schon gelesen hat oder nicht, wahrscheinlich, aber viel später. Diese Erzählung stammt aus 1890er Jahren irgendwann geschrieben. Ich erinnere mich nicht an ein genaues Datum, aber viel früher, als Sigmund Freud seine ersten Werke herausgegeben hat. Und diese Erzählung, die Sie erwähnt haben, Freundschaft, handelt handelt sich tatsächlich von zwei Mädchen. Eine kommt aus einer sehr niedrigen Schicht, sozialen Schicht, und die andere gehört zu Adeligen. Es ist interessant, wie sie dann schildert, diese Masken, die diese Frauen dann gezwungen sind anzuziehen im Laufe der Jahre. Die eine, die Rebellen, muss geschlagen werden, wie ihre Mutter ihr sagt, um ihren Willen, weil wenn sie so rebellisch bleibt, dann wird sie nicht glücklich sein in ihrem Leben. Eine Frau muss gehorchen, vor allem diejenige, die kein Geld hat. Und die andere aber verrät ihre Freundin und nimmt auch eine Maske an, die Maske einer gleichgültigen, einer oberflächlichen, reichen Frau, die sich für ihre Umwelt nicht interessiert. Also ich möchte nicht diese Erzählungen deuten. Ich bin wirklich neugierig, wie man sie jetzt im deutschsprachigen Raum neu liest. Ich habe sie ja in der Schule gelesen und hier in Deutschland sind sie fast 100 Jahre zu spät in einer deutschen Übersetzung erschienen. Ich bin neugierig, wie die Wahrnehmung von Lesja Ukrainka ist.
Neben den Erzählungen von Lesja Ukrainka ist auch schon ein Band mit Gedichten von Taras Schewtschenko erschienen, herausgegeben von Juri Andruchowitsch. Insgesamt 8 Bände sollen in der ukrainischen Bibliothek erscheinen. Sie sind ja zusammen mit der Übersetzerin Claudia Date die Herausgeberinnen dieser ukrainischen Bibliothek. Was würden Sie sich wünschen? Was soll quasi mitgenommen werden von dieser Reihe? Welchen Platz würden Sie sich wünschen, soll die ukrainische Literatur einnehmen hier quasi in der deutschen Literaturrezeption?
Klassische ukrainische Literatur hat nicht existiert in deutschen Literaturwissenschaft, in deutschem Buchmarkt. Und natürlich ist es das, dass diese große Reihe jetzt kommt. Es ist schon ein Ereignis. Es ist ein Wunder, würde ich sagen. Und ich wollte im Voraus so machen, dass es nicht einzelne Bände erscheinen, sondern eine Reihe, eine Bibliothek, wie es früher dann mit polnischer Bibliothek zum Beispiel geschah. Wir wissen, dass es 51 Bände erschienen sind und dann tschechische Bibliothek 31 Bände. Die ukrainische hat weniger. Nur 8 Bände, aber für heutige Verhältnisse ist das auch nicht schlecht, würde ich sagen. Und die Folge, diese anderen Bibliotheken kennen wir. Polen und Tschechien ist dann in die EU eingetreten. Ich glaube, dass die Ukraine das Gleiche erwartet.
Die Autorin Tanja Maljarczuk in der ukrainischen Bibliothek des Wallstein Verlages hat sie den Band Am Meer mit Erzählungen von Lesja Ukrainka herausgegeben, übersetzt von Maria Weißenböck. Frau Maljarczuk, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
The Beach Boys mit God Only Knows. Ein wunderschöner Song, der auch den Autor Thomas Pynchon begeistert. Man weiß ja nicht viel über ihn, es gibt nur wenige Fotos und die sind mehr als 40 Jahre alt. 2009 aber, da haben wir etwas über seinen Musikgeschmack erfahren, denn Musik spielt in seinen Büchern eine wichtige Rolle. Und als sein Roman Inherent Vice erschienen ist, da hat Pynchon extra eine Playlist für diesen Roman zusammengestellt. Schattennummer heißt nun das neue Buch von Thomas Pynchon und wie in seinen letzten beiden Büchern treffen wir auch hier wieder auf einen Detektiv. Der muss sich mit einem Käsebaron, der Mafia und einer verschwundenen Tochter herumschlagen, alles untermalt vom Swing der 1930er Jahre. Wie das alles zusammengehört, das sagt uns Frank Hertwig.
Der erste Satz setzt schon den Ton.
Wenn Ärger in die Stadt kommt, nimmt er meist die North Shore-Linie. Weiter südlich, am See in Chicago, sind die Zeiten hart. Der Wind hat gedreht. Die Aufhebung der Prohibition steht kurz bevor. Big Al sitzt im Bundesknast in Atlanta. Das Syndikat ist sprunghaft und unberechenbar geworden. Und wer einen Vorwand braucht, schleunigst zu verschwinden, fährt rauf nach Milwaukee, wo selten was Schlimmeres passiert, als dass einem jemand einen Fisch klaut.
Wir befinden uns im Jahr 1932. Big Al ist Al Capone und die Bier- und Milchstadt Milwaukee, eine sehr deutsche Mischung, leidet unter dem strikten Alkoholverbot, das man nur mit regester Schmuggeltätigkeit über Kanada umgehen kann. Aber jetzt klingt auch diese Stadt, wie es gleich zu Beginn heißt, langsam wie Chicago. Der schleunigst verschwinden muss, ist der Kleinkriminelle und Schmuggler Stuffy Keegan, der beinahe einem Bombenattentat zum Opfer gefallen wäre. Aber wie er verschwindet, ist typisch Thomas Pynchon. Er flüchtet nämlich in einem U-Boot, das in den großen Seen kreist und eigentlich zum Armeebestand der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie gehörte und nach dem Ersten Weltkrieg hätte verschrottet werden müssen. Der Held des Romans, der Detektiv Hicks McTaggart, versucht, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Er hält aber dann doch den sehr viel lukrativeren Auftrag, die Tochter des Käsebarons Bruno Ermont aufzutreiben, die mit dem Klarinettisten einer Swingband durchgebrannt ist. Hört sich wild an, ist aber erst der Anfang. McTaggart findet sich auf einem Schiff wieder, betäubt wie er war, hat er keine Ahnung wie, und landet in einem aufgeregten, hysterischen Europa Anfang der 1930er Jahre, in denen der Faschismus sein Haupt erhebt und die verschiedensten Geheimdienste der diversen Groß- und Mittelmächte unseren Helden mal überwachen, ihn zu manipulieren suchen, wenn nicht Schlimmeres, unterstützt von Paraphysikern und einer Moto Guzzi-fahrenden Agentin. Kurz, Pynchon erzählt eine Spionage- und Detektivgeschichte im Zeitalter der Extreme. Wir haben es mit Genre-Literatur zu tun, aber im Augenblick ihrer Explosion. Diesem Durcheinander wird kein Ermittler mehr Herr, vor allem wenn ihn doch eher Frauen zu interessieren scheinen als der Fall. Und wenn man McTaggart mit seiner geliebten April sprechen hört, dann klingt es manchmal so, als würden Lauren Bacall und Humphrey Bogart sich verliebte Sticheleien zuwerfen.
Du Mistkerl.
Ach komm, ist doch bloß ein Song.
Du bist in Schwierigkeiten, Hicks.
Zur ersten großen Lektion des Lebens, Geld redet, kommt jetzt die zweite. Liebespartner gehen fremd.
Man merkt, Pynchon ist ein großer Kinofan, wenngleich der Dialog etwas klischeehaft anmutet. Aber die Protagonisten bei Thomas Pynchon hatten immer schon etwas Komikhaftes. Das hat nie verhindert, dass er die große Weltpolitik, die vielen kleinen persönlichen Geschichten und die lapidare Existenzfrage »Hat das denn alles einen Sinn?« sehr lässig unter einen erzählerischen Hut brachte. Seine Helden sind Figuren auf einem Schachbrett, das man nie ganz zu Gesicht bekommt, bis es am Ende zu verschwinden droht. Übrig bleibt ein Wimmelbild von Geheimdienstlern, Strippenziehern, Verfolgten und Verfolgern, die schnell mal die Position wechseln. Unübersichtlichkeit ist Pynchons erzählerische Methode. In jedem Augenblick können die Regeln geändert werden. In jedem Moment ist alles möglich. Das nennt man Entropie. Kurz, lose Enden sind erwünscht. Vielleicht sind es im neuen Roman ein paar zu viele davon. So schnell wechseln die Szenen und Protagonisten. Die einzelnen Episoden dominieren den Plot. Wobei man sich bei Pynchon als Plot keine lineare Erzählung vorstellen darf, sondern ein ausgeklügeltes Netzwerk von Verweisen und Verknüpfungen. In Schattennummer scheint es so, als ob es diese erzählerische Tiefenstruktur nicht mehr geben würde. Und das hat ganz inhaltliche Gründe, weil die ja die politische Landschaft widerspiegelt, mit all den Mächten im Untergrund, dem Deep State. Was, wenn die Macht auf die Oberfläche gewechselt ist? Was, wenn sie sich gar nicht mehr verbergen muss? Was, wenn Thomas Pynchon im Scheitern davon erzählt, dass der Faschismus ein System ohne Geheimnis ist? Dass er seine Wahrheiten in die Welt hinausbrüllt, dass er nichts zu verbergen hat, dass er sagt, was er zu tun gedenkt? Schwer für einen Erzähler der Paranoia, der Tiefenstruktur. Schwer auch für einen Ermittler wie Hicks, ein Detektiv ohne Fortune, der durch das offensichtliche Chaos der Fake News stolpert, hinter denen keine Wahrheit mehr steckt. Am Ende reist Bruno Ermont, der Käsebaron, dessen Tochter durchgebrannt ist, mit dem U-Boot zurück in die USA und erkennt seine Heimat nicht wieder. Die Freiheitsstatue existiert nicht mehr. Man sieht
die etliche 100 Meter hohe Statue einer maskierten Frau in nicht so sehr zeremonieller als vielmehr gefechtsmäßiger militärischer Montur.
Das ist Pynchons Kommentar zum gegenwärtigen Amerika.
Ein Sinnbild für die Gewaltkultur der USA, die in Trump-Zeiten einen neuen Höhepunkt erlebt. Schattennummer heißt der neue Roman von Thomas Pynchon, übersetzt von den bewährten Pynchonianern Nikolaus Stingel und Dirk van Gusteren. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen. Und wer gerne mal wieder ins Kino gehen möchte, dort läuft gerade One Battle After Another, ein Film, der von Pynchons Roman Wineland inspiriert ist. Und gleich sprechen wir hier in SWR Kultur über den Autor Yavuz Ekinci. Er ist in die Fänge der türkischen Justiz geraten, wegen eines Romans, den er vor 10 Jahren geschrieben hat. Fast 5 Jahrzehnte ist er alt. Der bewaffnete und äußerst gewaltsame Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der kurdischen PKK. Auf die politische und kulturelle Diskriminierung der kurdischen Minderheit antwortete die PKK mit blutigen Terroranschlägen, während die türkische Regierung und Armee ihrerseits mit massiver Gewalt agiert. Für den Autor Yavuz Ekinci ist der Konflikt ein zentrales Thema. Immer wieder greift er ihn auf und immer wieder bekommt er deshalb Probleme. 7 Jahre Haft drohen Ekinci aktuell für ein Buch, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Die, deren Träume zerbrochen sind, heißt es. Darin erzählt Ekinci den Konflikt am Beispiel zweier Brüder, Ismail und Yusuf. Für die türkische Staatsanwaltschaft ist das Terrorpropaganda. Meine Kollegin Pia Masurczak ist gerade für die ARD in Istanbul und sie hat Die, deren Träume zerbrochen sind, gelesen. Hallo Pia.
Hallo.
Das ist ja ein sehr komplexer Konflikt, der entzieht sich eigentlich so einem einfachen Gut und Böse. Wie packt der Roman dieses komplexe Thema auf in knapp 150 Seiten?
Es ist ein sehr konzentrierter Roman, würde ich sagen. Wir begleiten Ismail, der lebt in Deutschland, ist geflüchtet Anfang der 90er vor der eskalierenden Gewalt. Und in Deutschland bekommt er dann einen Anruf. Sein Vater liegt im Sterben. Der hatte ihn damals aus der Familie verbannt. Er gibt ihm die Schuld daran, dass Yusuf, der jüngere Bruder, in die Berge gegangen ist. In die Berge gehen, das muss man kurz erklären. Das ist ein üblicher Ausdruck in der Türkei für sich der kurdischen Guerilla in Anführungszeichen anschließen. Ismail fliegt also nach Hause, nach Batman im Südosten des Landes und macht sich von dort aus dann auf die Suche nach seinem Bruder in den irakischen Kandilbergen. Das ist das Rückzugsgebiet der PKK und anderer Gruppen. Und er versucht für den Vater ein Lebenszeichen seines Bruders zu finden, denn das hat die Familie seit seines Weggangs nicht bekommen. Man weiß nicht, wie es ihm geht, ob er überhaupt noch lebt. Und dort trifft er auf kurdische Kämpfer und andere Familien, die sich ebenfalls auf die Suche nach ihren Kindern gemacht haben. Und das alles spielt innerhalb von ungefähr 2 oder 3 Wochen, also ein relativ kurzer Zeitraum, in dem aber ganz viel drinsteckt, in dem wir ganz viel erfahren von Ismails Angst vor der Gewalt, seinen Erinnerungen an die Folter, seiner Sehnsucht nach einem normalen Leben. Er verflucht nämlich diesen Konflikt und das Leid der Familien, deren Kinder in die Berge gehen, hegt aber gleichzeitig auch eine große Bewunderung für kurdische Kämpferinnen und Kämpfer, schämt sich auch dafür, dass nicht er es war, der diesen Schritt gewagt hat, sondern sein kleiner Bruder, und hat aber auch einen Blick für das sinnlose Sterben der türkischen Wehrpflichtigen. Das sind ja meistens die, die zum Kampf gegen die PKK und andere Gruppen geschickt werden. Es ist also ein ganzes Spektrum an kurdischen, vor allem Perspektiven auf diesen Konflikt.
Du hast gerade gesagt, das ist ein sehr konzentrierter Roman. Welche Sprache benutzt Ekinci dafür, um so eine ziemlich leidvolle Geschichte in dieser Kürze zu beschreiben?
Also der Roman bleibt auch sprachlich ganz bei seinem Protagonisten, bei Ismail. Der Ton, der ist lakonisch, und in diesen Ton bricht dann immer wieder ganz unvermittelt das innere Erleben ein. Also zum Beispiel ganz zu Beginn noch in Deutschland, da hat Ismail Geburtstag, er erzählt seinen Kollegen, das sind die einzigen Menschen, mit denen er regelmäßig Kontakt hat, aber erst am Tag selbst davon. Die haben dann spontan so abends keine Zeit, mit ihm zu feiern, und da wird diese ganze Einsamkeit, diese unendliche Einsamkeit des Geflüchteten deutlich. Er findet da auch ein sehr schönes, sehr, sehr trauriges Bild dafür. Ismail lehnt sich dann abends mit dem Rücken an seinen Kühlschrank und dieses leichte Brummen, dieses Vibrieren, das fühlt sich auf einmal so an, als würde ihn jemand von hinten umarmen. Also eine ganz poetische und reduzierte Sprache. Das Buch schwelgt nicht seitenlang in Emotionen, lässt dann aber teilhaben an der Einsamkeit seines Protagonisten. Und dann merkt man vielleicht auch schon daran, wie ich das beschrieben habe, es ist kein im engeren Sinne politischer Roman. Also er agitiert nicht, er will keine klare Haltung vermitteln oder sich auf eine Seite stellen, ganz deutlich. Es gibt zum Beispiel quasi keine ethnisch-türkischen Figuren. Man bekommt beim Lesen also keine in Anführungszeichen Feinde vorgeführt. Und auch diese Guerillakämpfer in den Bergen haben keine politische Haltung, sondern sind müde oder freundlich oder abweisend. Man bleibt ganz bei Ismail und dieser Konflikt, der spielt sich auf der familiären Ebene ab, auf der menschlichen. Dort wird er dann greifbar.
Dieser Roman, der ist ja schon 2014 in der Türkei erschienen, 2023, also fast 10 Jahre später, erließ ein Gericht dann ein Druck- und Verkaufsverbot. Sogar Ekincis Wohnung wurde durchsucht. Warum das alles so lange nach der Veröffentlichung?
Das ist ziemlich kompliziert. Es sind eigentlich mehrere Verfahren, um die es dabei geht. Es ist nicht ganz klar, warum dieses erste Verfahren eingeleitet wurde, mit dem das Buch dann verboten wurde. Vorausgegangen ist dem Ganzen eine Beschwerde bei GMER. Das ist so eine Art allgemeine Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger, die aber oft auch für Kritik an politischen Äußerungen, also letztlich zur Denunziation, genutzt wird. Und so kam dieser Fall offenbar überhaupt erst wieder auf. Das Gericht hat eben schließlich entschieden, den Roman in der Türkei zu verbieten. Dagegen läuft eine Beschwerde vor dem Verfassungsgericht. Und separat gibt es dann noch ein Verfahren gegen Ekinci selbst wegen, und jetzt kommt ein sehr technischer Begriff, Propaganda für eine Organisation. Damit ist in aller Regel Terrorpropaganda, meist im Rahmen der PKK gemeint. Die ist in der Türkei wie in Deutschland ja als Terrororganisation eingestuft. Und dieses Verfahren, das läuft noch gegen den Autor selbst. Der nächste Termin ist Anfang November, da drohen 7 Jahre Haft. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Ekinci mit genau diesem Vorwurf konfrontiert ist. 2022 wurde er wegen älterer Posts auf X, damals noch Twitter, ebenfalls verurteilt, weil er zur Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden in Syrien, die gegen den IS gekämpft haben, aufgerufen hat. Also zusammengefasst ist es ein äußerst sensibles und schon lange Jahrzehnte ein äußerst sensibles Thema in der Türkei, bei dem es regelmäßig Verfahren gegen nicht nur Schriftsteller gibt.
Du hast Yavuz Ekinci in Istanbul getroffen und hast mit ihm über diesen Prozess gesprochen. Wie ist das für ihn als Autor, für ein mehr als 10 Jahre altes Buch angeklagt zu werden?
Ja, Ekinci nimmt das, ich möchte fast sagen, erstaunlich leicht oder zumindest sieht er in dem Prozess eher eine Möglichkeit, über Literatur und Meinungsfreiheit zu sprechen. Wir können ihn da ja auch selbst mal kurz hören.
Bei allen Verhandlungen habe ich meine Verteidigung nicht nur als eine juristische Verteidigung gesehen, sondern zugleich als ein Stück, als einen Akt des Widerstands. Ich denke, dass daraus etwas Gutes entstanden ist, denn ich habe gesehen, dass Literatur und Humor viel stärker sind als Politik und Zensur.
Ja, Ekinci verteidigt sich also als Autor, nicht als jemand, der eine bestimmte politische Haltung vertritt. Und er hat auch vor Gericht aus dem Roman vorgelesen. Diese Haltung als Autor, als Schriftsteller, das ist für ihn sehr wichtig. Es ist aber auch klar, das Buch ist in der Welt, das sagt er selbst, das Gericht kann es im Grunde gar nicht mehr einfangen. Dass es jetzt genau diesen Roman getroffen hat, das hat für Ekinci aber schon eine tiefere Bedeutung. Es ist zwar nicht seine persönliche Geschichte, seine Biografie, aber doch eine, die sehr nah an seinem eigenen Leben ist. Ekinci ist in Batman geboren, dort wo Ismail herkommt. Er ist selbst Kurde und er sagt, das sei im weiteren Sinne die Geschichte seines Hauses, seines Dorfs und seines Landes.
Wie geht denn dieser Roman, die deren Träume zerbrochen sind, mit dem heiklen Thema in der Türkei um? Also kann Literatur vielleicht auch so etwas wie Verständnis schaffen?
Yavuz Ekinci ist zumindest davon überzeugt, dass Literatur die Menschen verändern kann. Yavash, Yavash, das betont er auch, also ganz langsam. Und was er damit meint, ist, dass man beim Lesen mit den Figuren mitlebt, diesen Perspektivwechsel vollzieht und so eine Einsicht darin gewinnt, was es bedeutet, wenn tausende Familien nach ihren Kindern suchen, wenn man ständig Angst hat. Und das gelingt Ekinci in diesem Roman wirklich gut. Jetzt kann man zum größeren politischen Kontext sagen, es läuft ja gerade seit knapp einem Jahr ein neuer Friedensprozess mit der PKK. Ich setze das in große verbale Anführungszeichen, weil wir über den aktuellen Stand nur ganz wenig wissen. Es ist völlig unklar, wie es da weitergeht. Und so ein erster Anlauf war ja auch schon 2015 gescheitert. Man lehnt sich aber, glaube ich, nicht besonders weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die meisten Menschen in der Türkei, ob Kurden oder nicht, wünschen sich endlich Frieden. Yavuz Ekinci selbst sagt, er sei zwar eher eine pessimistische Person, aber in dieser Frage wolle er hoffnungsvoll sein.
Meine Kollegin Pia Masurczak aus Istanbul, danke dir, Pia, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Yavuz Ekincis Roman Die, deren Träume zerbrochen sind, ist im Antikunstmann Verlag erschienen, übersetzt von Gerhard Meyer. Das Buch hat 144 Seiten und kostet 22 Euro. I've never been so scorned to find your kindness didn't last beyond a fry up and my spit upon your ship. And if I'd asked for how you'd answered, I'd have gone and seen my father down at Brompton Cemetery. I hope your back is healing from that good old flaying and your coat still stained. Nähen, putzen, backen, kochen, wischen und Kinder wiegen, das sind die Dinge, die das Patriarchat Frauen aufgezwungen hat. Das hat auch die Autorin Yegana Jabarova erlebt. Sie gehört zur aserbaidschanischen Minderheit in Russland. Dort ist sie in einer Community aufgewachsen, die unter strengen muslimischen Regeln lebt. 2024 ist sie aus Russland geflohen, weil sie Morddrohungen ausgesetzt war. Jetzt lebt sie in Hamburg. Über ihre Familie und ihre eigene Geschichte schreibt sie in ihrem autofiktionalen Roman mit dem ungewöhnlich langen Titel »Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt«. Ein Buch, das von weiblichem Überlebenswillen erzählt. Meine Kollegin Eva Marburg stellt es uns vor.
In ihrem Roman »Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt« erzählt die Autorin in 11 Kapiteln ihre eigene Geschichte. Die Traditionen ihrer aserbaidschanischen Familie und die Regeln des Patriarchats anhand von Körperteilen. Kapitel 1 – Die Augenbrauen. Dann Augen, Haare, Mund, Schultern, Hände, Zunge, Rücken, Beine, Hals und Bauch. Die Welt, die Yegana Jabarova beschreibt, ist von Körpersprache geprägt und der Art und Weise, wie Körper auszusehen haben. Böse Blicke machen sich ein Urteil, ungezupfte Augenbrauen signalisieren Jungfräulichkeit, die weibliche Zunge ist verstummt, die Haare der Frauen müssen lang sein und dürfen nicht geschnitten werden und der wichtigste Körperteil einer Frau ist der Bauch, der gebären kann, und ihre Hände, die Familie versorgen.
Die wichtigsten Körperteile einer Frau waren die Hände. Sie bereiteten Essen zu, wiegten Kinder, wuschen Wäsche, bügelten Männerhemden, wischten den Boden oder Staub. Frauenhände mussten immer beschäftigt sein. Sorglosigkeit stand nur Männerhänden zu. Jede Frau in unserer Familie wusste, dass die Hände ihr nicht zum Schreiben gegeben waren. Ihre Worte waren Taten. Das tadellos aufgeräumte Haus präsentierte sich wie ein seltenes Manuskript.
Die Erzählerin lernt auch von Kind an, dass die Sprache der Hände einem Geschlecht zugeordnet sind, dass Frauenhände sich kümmern, dass Männerhände sich zu Fäusten ballen.
Wir schauten durch den winzigen Türspalt und sein Zorn prägte sich in unseren Augen ein. Seine Fäuste lehrten uns die wichtigste Regel in diesem Haus: Vater niemals wütend machen. Mit jedem Schlag gegen Mutters rechtlosen Körper prügelte er unsere Freiheit in einen Sarg. Hämmerte diese Worte immer tiefer ein, warf Erde über unsere Hoffnungen, stampfte mit seinen großen Füßen unsere kleinen Körper fest in einer Kiste mit der Aufschrift Frau.
Es ist beeindruckend und faszinierend zu lesen, wie Yegana Jabarova ihre Familiengeschichte als eine Kulturgeschichte des Körpers erzählt. Die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, die traditionellen Handlungen und Gesten, die Körperteile auszuführen haben. Sprache dient nur dazu, die Normen, Regeln und Verbote zu vermitteln.
Uns sagte sie, was wir anziehen sollten, was wir tun durften und was nicht, was wir sagen durften und was nicht. Liebevolle Worte sagte sie uns nie. Meistens erteilte sie uns Anweisungen. Wir wussten natürlich, dass sie uns liebte, aber ausgesprochen wurde es nie. Mama hatte keine Wertschätzung für Worte. Und als sie erfuhr, dass ich Gedichte schreibe, war sie sehr verwundert. Es beunruhigte sie, dass ich nicht schweigen konnte, dass ich meinen Standpunkt immer äußern und verteidigen musste.
Dieser über Generationen weitergegebene Kreislauf von unhinterfragten Traditionen wird radikal unterbrochen, als die Erzählerin lebensbedrohlich krank wird. Die Symptome der neurologischen Krankheit Dystonie, bei der Muskeln so verkrampfen, dass einfache Bewegungsabläufe wie Gehen, Sitzen, Sprechen und Essen nicht mehr möglich sind, verweigern die Fortsetzung der ihr angedachten Körperrolle.
Alles. Meine Vergangenheit, die Vergangenheit der Frauen meiner Familie, die Geschichte eines einzelnen Körpers. Das alles lag nun auf dem kalten Boden des Behandlungsraums. Ich wusste, dass ich nie wieder ein Teil der Vergangenheit sein würde. Nie mehr so leben würde wie bisher, mir nie mehr lange Zöpfe flechten würde wie meine Großmütter. Mir war ein vollkommen anderes Schicksal zugedacht.
In my case, it was pretty interesting that my illness somehow became a freedom for me. Because due to my illness, I suddenly understood that I'm having body and I am a subject.
Die Krankheit sei für sie zur Freiheit geworden, erzählt sie. Sie habe nicht nur verstanden, dass sie einen Körper hat und somit Handlungsmacht, sondern auch, dass eine lebensbedrohliche Krankheit sich ähnlich anfühlt wie Diskriminierung. In beiden Fällen wird dem Körper sein Dasein nicht zugestanden. Allein die Anwesenheit eines nicht akzeptierten Körpers, seines Aussehens, wird für die Umgebung zu einer Provokation.
They somehow do not have right for being even, because even your look, even your body is a trigger.
Schreiben bedeutet für Jigana Jabarova deshalb auch aufbegehren. In ihrem Ausweg aus dem Schweigen will sie Worte finden für das, was Generationen von Frauen vor ihr nicht aussprechen konnten.
I just decided I need to tell this story not only for myself and not only for me, but also for all the women inside of my family who never ever expressed their feelings.
Mit ihrer Geschichte, die sie nicht nur um ihrer selbst willen erzählt, sondern auch um Wort zu ergreifen für alle Frauen in ihrer Familie, die ihre Gefühle nie ausgedrückt hätten, schreibt sie auch gegen die Unterdrückung und Diskriminierung der aserbaidschanischen Diaspora in Russland an.
I'm trying to make a rehabilitation of lost feelings and knowledges which were erased.
So ist ihr Buch auch ein Versuch, verloren gegangenes, ausgelöschtes Wissen über die aserbaidschanische Community, ihre Traditionen und Bräuche wiederherzustellen. Nicht zuletzt als literarischer Widerstand gegen russische Unterdrückung. Ein tief poetischer, literarisch außergewöhnlicher und existenzieller Roman, der daran glaubt, dass Sprache eine Zuflucht sein kann.
Meint Eva Marburg über den Roman »Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben« bestimmt von Jigana Jabarova. Das Buch ist bald schon neu erschienen, aus dem Russischen hat es Maria Reyer übersetzt. Mindestens ein Tier kommt in den Short Stories von Joy Williams immer vor. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, in der eine Schlange mit ihrem Herrchen und Frauchen auf der Veranda Gin Tonic trinkt, während ihre abgelegten Häute dekorativ aufgehängt leise im Wind flattern. Joy Williams ist 1944 in den USA geboren. Dort ist sie schon lange eine Berühmtheit. Sie hat Romane, Kurzgeschichten und Essays geschrieben. In Deutschland wurde Joy Williams vor 2 Jahren mit einem Erzählband bekannt. Stories lautete der schlichte Titel. Von der Kritik wurde das Buch hymnisch gefeiert. Nun erscheint eine neue Sammlung auf Deutsch, die heißt ganz einfach Stories 2. Beate Meyer-Frankenfeld hat diese Stories gelesen.
Jetzt zu Hause liest Jenny. Damit ist sie früh dran. Als sie herausfand, dass sie lesen kann, hat sie es erst niemandem gesagt. Die Worte nahmen die Abgründigkeit gefährlicher, geduldiger Tiere an und eine Zeit lang lebte Jenny wachsam und allein unter ihnen. Doch jetzt ist allen klar, dass sie lesen kann, und sie sind sehr stolz auf sie.
Das Mädchen, das heimlich lesen lernt, lügt gern ein bisschen. Im Kindergarten erzählt es, Vater und Mutter seien tot, selbst ihr Hund Tonto tot. Später als Frau lässt sie sich von ihrem Liebhaber beim Küssen die Kehle zudrücken. Eine frühe Story von Joy Williams aus dem Jahr 1972. 20 intensive Seiten, die zwischen Kindheit und Erwachsenenalter hin und her wechseln. Alles ist verbunden. Nichts geht in einer schlüssigen Deutung auf. Fiktion sollte keine Botschaft transportieren, sagte Joy Williams vor 3 Jahren in der Library of Congress in Washington bei einem Abend zu ihren Ehren. Williams schreibt nah an ihren Figuren, unheimlich nah bisweilen. Da sind zum Beispiel Francine und Freddy, längst pleite, zu denen ihr Gärtner auch ohne Bezahlung kommt, weil Francine ihn an die obsessiv geliebte Nanny seiner Kindheit erinnert. Da ist der Schüler Colson, der mit seinen toten Großeltern spricht und zum Fernsehabend Popcorn für alle macht. Oder Henry, Kolumnist eines Gemeindeblattes. Er hat nach einer Krebsdiagnose nicht mehr lange zu leben und stattet seiner Mutter einen Vorweihnachtsbesuch im Altenheim ab.
Mir geht's nicht gut, Mutter. Vielleicht einer dieser stummen Herzinfarkte? Bringt dich nicht um, aber es wird einem komisch zumute. Aber um mal über etwas Erfreulicheres zu sprechen, glaubst du, dass unsere Handlungen moralisches Gewicht haben? Wir sind hier nicht ganz einig in dieser Frage.
Traurige Ironie und heiliger Ernst. Bei Joy Williams ist beides eng verwoben. Dabei verrät die Autorin ihre Figuren nie. Was lächerlich oder vergeblich aussehen könnte, wird bei ihr zum Bild der prekären Lage des Menschen selbst. Denn das sind diese Stories eher als plotgetriebene Erzählungen, Bilder davon, was es heißt, in der Welt zu sein. Da liegt es dann gar nicht fern, dass man im Altenheim diskutiert, ob diese Welt vielleicht eine Illusion sein könnte. Joy Williams, aufgewachsen in Neuengland als Tochter eines Predigers, setzt häufig religiöse Motive ein. Auch die keine Botschaften, sondern trotzige Versuche, sich einen Reim auf die Dinge zu machen. Gott ist nichts, okay? Erklärt eine Mutter ihrer Teenager-Tochter. 7 Seiten später ist die dran. Wusstest du, dass es einen Schutzheiligen des Fernsehens gibt? Ihre Figuren, sagt Joy Williams, seien Suchende. Sie hinterfragen alles, sind manchmal albern, wollen ihr Leben ändern, schaffen es aber nicht. Und in der Literatur gäbe es nicht genug Suche, Staunen, Verwunderung. Bei Joy Williams aber findet man viel davon und gerät beim Lesen selbst in eine Art poröse Wachsamkeit. Immer geht es um mehr als um das, was auf dem Papier steht. Die Short Story, die nichts auserzählen muss, ist da genau die richtige Form. Und Joy Williams eine unerschrockene Meisterin dieser Form. Darin gehört sie in eine Klasse mit ihrem berühmten US-Kollegen George Saunders oder dem jüngeren Zach Williams. Doch anders als diese beiden setzt sie nicht auf Surreales oder Science-Fiction-Elemente. Die Wirklichkeit ist irritierend genug und meint bei Joy Williams nicht nur die menschliche Wirklichkeit. Vor einigen Jahren hat sie aufgelistet, was eine gute Short Story ausmacht. Punkt 4 von 8 auf dieser Liste: Sie braucht ein Tier, das ihr seinen Segen gibt. Die Stories im neuen Band halten sich alle an diese Regel. Vögel, Schlangen, Schildkröten, Katzen kommen vor, Elefanten und viele Hunde.
Im Haus gerieten immer mehr kleine Dinge aus den Fugen, Lecks und Lichter. Wenn man in der Küche den Wasserhahn aufdrehte, flackerte die Glühbirne. Helen wurde aus unerfindlichen Gründen dick. Der Hund, ihr Hund, begann sich zu verändern.
Lenore wird, wie Henry aus der anderen Geschichte, bald sterben. Ihre Tochter Helen und sie warten darauf. Und ihr Hund ist, wie alle Tiere bei Joy Williams, kein bloßer Spiegel menschlicher Empfindung, er ist ein eigener Akteur. Anstelle eines Vorworts ist dem Band ein Essay vorangestellt, in dem Williams davon erzählt, wie ihr eigener Hund sie angriff und eingeschläfert werden musste. Der letzte, kurze Text macht dann ein Tier selbst zum Ich-Erzähler, Argos, den Jagdhund des Odysseus. Ein klug gesetzter Rahmen für einen außergewöhnlichen Geschichtenband. Die Stories von Joy Williams sind dicht, komisch, schwebend, kompromisslos. Wohin sie führen, weiß man nie. Literatur, die Unruhe stiftet. Und wie sie das macht, das ist hinreißend gut.
Beate Meyer-Frankenfeld über Stories 2 von Joy Williams. Aus dem Englischen hat die Geschichten Julia Wolf übersetzt und erschienen sind sie bei DTV. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden die Gespräche sowie alle Beiträge und auch die ganze Sendung zum nochmal hören in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich Andreas Völzing. Ich bin Christine Hartauer und den Schlusspunkt dieser Sendung setzt die britische Band The Last Dinner Party mit Inferno. Haben Sie noch einen schönen Sonntag? Für heute sage ich Tschüss.